SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung an diesem Sonntagmorgen heute. Wir sind in Luzern im Art Deco Hotel Montana. Und ein Applaus meine beiden Gäste, Sita Matsunder und Ludwig Wicki. Der Ludwig Wicki hat gerade schon leuchtige Augen bekommen bei den ersten Augenblick vom Signet. Da kommen wir noch drauf. Zwei Talente und zwei Persönlichkeiten auf jeden Fall. Und ich mich sehr darauf freue, zwei Menschen, die von der ländlichen Schweiz ausgezogen sind in die grosse Welt. Zita Matsunder, in ihrem Namen schwingen ihre indischen Wurzeln mit. Aufgewachsen ist Zita Matsunder im Aargau und ist als Wirtschaftswissenschaftlerin aufgebrochen auf einen Eroberungszug durch die Finanzwelt. Sie sitzt im Verwaltungsrat zum Beispiel von der ältesten Privatbank der Welt, in London, und doziert am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug. Und der Ludwig Wicki, aufgewachsen auf einem Bauernhof im Entlebuch, dirigiert heute die grössten Orchester auf der Welt. Sein Spezialgebiet Filmmusik. Der einzige, der zum Beispiel live ein Orchester zu den Herr der Ringe-Film dirigiert oder gerade gestern zu Abend der völlig ausverkaufte Konzertsaal hier im KKL Luzern mit der grössten James-Bond-Filmmelodie. Schön, dass Sie beide hier sind. Wenn ich jetzt sage, gestern zu Abend dirigiert, Ludwig Wicki, was heisst das denn, wenn sind Sie ins Bett gekommen?
Das darf ich nicht sagen.
Was heisst, ja, es hört fast niemand zu. Ganz sicher.
Also, ich glaube, es war 3 Uhr.
Am Morgen 3? Was machen Sie denn nach einem Konzert?
Abfahren. Also, ich brauche ein bisschen Zeit, um wieder so ein bisschen auf den Boden zu finden. Und nach dem Konzert ist eigentlich der einzige Moment, wo ich, das ist meine Freizeit nach dem Konzert, weil am nächsten Tag fährt schon das nächste Projekt an. Und darum brauche ich eben die Hälfte der Nacht für das.
Und wie machen Sie das? Können Sie uns in den privaten Moment schnell mitnehmen, was dort passiert? Also, man stellt sich vor, oder? Da sind knapp 2000 Leute im Konzertsaal gewesen. Sie haben etwa 80 Leute auf der Bühne, die Sie dirigiert haben. Einen riesigen Applaus, ganz viel Spannung. Sie haben irgendwie noch Live-Bilder, die Sie dazu dirigieren müssen. Und nachher ist alles durch und dann sind Sie mal für sich allein. Was machen Sie denn?
Das ist sehr simpel. Ich bin in meiner Garderobe und mich von meinen nassen Kleidern trennen.
Du hast geschwitzt.
Ja. Aber meistens kommen Freunde hinter der Bühne und so. Und die kommen alle in die Garderobe. Und dann habe ich ein bisschen private Zeit dort. Und dann gehen wir meistens in die C-Bar und dann habe ich meinen verdienten Whisky.
Ihren verdienten Whisky? Schön!
Das ist so ein bisschen ein Ritual.
Mein Ritual, das Sie noch haben nach einem grossen Konzert. Kennen Sie das auch, dass oben abends fahren nach einem Auftritt seit Amazonas?
Ja, das habe ich auch. Also, man ist noch beschäftigt mit dem, was war. Und irgendwo ist aber bereits schon bei mir der nächste Tag oder das nächste, was ansteht, ist auch schon da. Und das oben runterfahren kenne ich gut. Bei mir funktioniert das extrem gut mit Film, also mit einem bewegten Bild. Und dann tauche ich in die Welt ein und bin auch immer ganz anders.
Sicher, welche Typ von Film sprechen Sie da an, wo Sie können loslassen und oben runterfahren?
Also das ist so etwas, wo viele haben mich ein bisschen irritiert. Ich habe wahnsinnig gerne Serien. Und ob das jetzt in Grey's Anatomy ist oder irgendwie Suits, so etwas, wo einfach völlig etwas ganz anderes ist.
Also einfach amerikanische Filmserien oder Fernsehserien?
Ja, wo irgendwo ein ganz anderes Leben darstellen, denn ich glaube, nicht wie Probleme sind. Also irgendwelche Politdokumentationen in dem Moment nicht, weil das tut mich dann noch mehr beschäftigen und zum Denken anregen. Sondern etwas, wo eigentlich relativ leichte Kost ist, wo ich drin hineintauchen kann und damit schön schnell wegkommen von dem, was eigentlich war.
Jetzt haben wir es relativ klar und klassisch gesehen. Bei Ludwig Wicki dirigiert ein Orchester. Wir gehören bei Ihnen Finanzwelt, Wirtschaftsdozentin, Verwaltungsrätin. Das ist für viele Leute, die sich vielleicht nicht tagtäglich damit beschäftigen, ein Buch mit 7 Siegeln. Was machen Sie genau? Was heisst das?
Mein Alltag ist eigentlich, jeder Tag ist anders. Also ich habe keinen Tag, der gleich aussieht. Der fängt am Morgen unterschiedlich an, hört am Abend unterschiedlich auf. Und der ist halt von ganz verschiedenen Sachen geprägt. Also ich habe nicht einen klassischen Bürojob, wo ich am Morgen ins Büro gehe und am Abend raus. Diese Tage finde ich super, wenn ich das mal habe. Denn ich muss wirklich so, wenn ich jetzt anzeige, bin ich ins Büro gehen und einfach arbeiten. Aber meistens habe ich, wie andere ihrem Job, ich habe Termine, ich muss mit Sponsoren von Forschungsprojekten irgendwo aufgleisen, wie viel Geld soll das sein, was kommen sie dafür über. Also sehr normal eigentlich. Man stellt sich immer vor, der Forschung, das heisst, ich gehe ins Büro rein und ich denke über schön geistige Sachen nach, dann entspringt dem eine wunderbare neue Theorie, die ich dann festhalte und das ist mein Alltag. Das ist die wenigste Zeit eigentlich. Das ist die Randzeit. Meistens bin ich draußen bei den Firmen, bei anderen Forschern, bei anderen Institutionen, halte ein Referat, halte einen Unterricht. Und dann irgendwann zu der Randzeit oder am Wochenende entsteht dann die Forschung.
Und was könnte das für ein Referat sein? So ein typisches Referat, wo Sie vielleicht im Moment gerade angefragt worden sind?
Also jetzt das Letzte, was ich hatte, am Freitag, das war über das Generationenmanagement. Wie gehen die Firmen damit um? Wir haben ganz unterschiedliche Generationen, von den ganz jungen Gen Y bis hin zu den älteren Generationen, Babyboomers. Wie macht man das als Firma, dass sie miteinander funktionieren können, reden, dass die voneinander auch lernen und dass sie dann nicht wieder so in Silos einfach miteinander funktionieren? Das ist so eins, das im Moment ist.
Und wie geht das ganz konkret? Also, können Sie das in einem Satz sagen, wie sich die Generationen, oder? Da sind wir ja alle damit beschäftigt. Generation Y, yeah, wenn man vielleicht schnell erklären, das sind 20er im Moment.
Genau, ja, so fast schon ein bisschen älter. Also die jetzt im Markt eintreten, jawohl, von 20 bis 30 so, sind.
Und Babyboomers so wären dann 50 plus?
50 plus so, okay, in etwa, genau. Und sind eigentlich solche Babyboomers sind sehr stark noch in den Entscheidungsfunktionen im Moment. Mhm. Gen Y, eben, die kommt jetzt in den Markt rein. In einem Satz kann ich es nicht erklären, weil dann wäre es zu einfach und dann hätte man es eigentlich auch schon in den Griff bekommen.
Dann hätte man es alles schon gelöst,
genau,
oder?
Aber ja, ich sage mal, wenn ich einen Satz zur Verfügung habe, dann geht es sicherlich darum, dass alle, und zwar alle Generationen, alle Involvierten, zwei Schritte zurückgehen und eine Offenheit entwickeln gegenüber anders und andersartigem. Und mit dem fängt es an. Wenn das nicht vorhanden ist, dass jemand anders ist, in der Geschwindigkeit, im Denken, in der Sprache, im Risikoverständnis, dann bringe ich das nicht her. Mhm. Und manchmal muss man die Offenheit halt ein bisschen dazu schubsen. Das kommt nicht von alleine und dann mit den Firmen halt den Schubs geben.
Und Firmen sind dazu bereit, das zu machen?
Unterschiedlich.
In welcher Branche macht man es eher?
Ich sehe eine grössere Offenheit in kreativen Branchen. In der sehr traditionellen Branche, also dort, wo ich herkomme, im Banking, da sind wir noch nicht ganz so weit. Dort ist eher so, auch das, was zum Beispiel die Studierenden mir wieder retour bringen, das ist schön, wenn ihr so viel über uns forscht und schreibt, aber wann setzt ihr das dann endlich um? Also das, dort hat schon noch Potenzial, ja.
Generation Y, in Anführungszeichen, Ludwig Wiggi, Sie haben sehr viel mit diesen jungen Leuten zu tun als Orchestermusiker. Also die sind, wie jung sind die Jüngsten, die bei Ihnen an einer Giga sitzen zum Beispiel?
Also das genaue Alter weiß ich nicht.
Mhm. Aber so Mitte 20 und, etwa
nach, ja, ja, Studium? Oder knapp über 20, denke ich. Oder 20. Also wir haben ja eine Mischung von ausgewachsenen, reifen, erfahrenen Berufsmusikern und auch Leute, die noch im Studium sind.
Also genau, sie haben genau das gleiche Problem in Anführungszeichen. Sie haben verschiedene Generationen, die dann aber miteinander müssen Musik machen. Bei ihnen ist es einfach relativ einfach. Sie geben eine Partitur und dann müssen sie spielen.
Genau, und es ist auf den Noten aufgeschrieben. Und entweder ist es richtig oder falsch.
Genau, das ist ein bisschen einfach. Oder? Das ist eine klare Führungsdoktrin, denn sie geben einfach den Takt an, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber es ist nicht ganz so einfach, dass ich einfach den kann bestimmen, sondern ich muss Musiker auch überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Und ich glaube, die Orchesterstruktur hat sich auch verändert in den letzten 20 Jahren. Vor 30 Jahren noch, so, oder wenn man mal eine alte Toscanini-Aufnahme, Probeaufnahme hört, dann war das wirklich eine Diktatur gewesen von oben. Und jetzt ist das schon noch, das Orchester funktioniert nur hierarchisch, hat man gemerkt. Das ist demokratisch nicht möglich zu lösen. Und so ist gleich, der, der vorne steht, muss koordinieren und gibt die Richtung an. Aber heutzutage ist der Musiker, ich nehme an, mehr involviert als vor Urzeiten noch.
Das ist interessant, das ist ein bisschen Schwarmintelligenz, oder was ist es denn? Also, ja, es braucht einen Dirigent offensichtlich, aber es ist ein anderes Dirigieren in diesem Fall, oder man führt den Orchester anders an als noch vor 50, 60 Jahren. Arturo Toscanini, das war schon in den 40er Jahren in Italien oder so. Mhm.
Ja, ich denke, die heutigen Musiker und heutige Generation, meine, ist anders erzogen und hat einen anderen Anspruch zum Mitschaffen. Und früher war das mehr einfach, da war der Chef und was der gesagt hat, hat man gemacht. Und ich glaube, das hat sich sehr verändert und das hat es auch nicht einfacher gemacht, weil das Orchester wirklich demokratisch nicht geführt werden kann, weil man kann auf der Bühne nicht diskutieren, wenn man jetzt das ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller oder man hat das Gefühl, jetzt als Musiker, das ist zu schnell, jetzt spiele ich ein bisschen langsamer, dann sind wir nicht mehr zusammen.
Dann geht alles auseinander.
Der vorne ist, hat einfach recht, ob er recht hat oder nicht. Und das ist manchmal passiert wirklich, dass man muss sagen, vielleicht bin ich da zu schnell, aber es muss gleich nach mir gehen, weil nur so finden wir einen gemeinsamen Weg.
Sie nicken, seid ihr mal zu oder?
Ja, das ist nicht unähnlich. Also, was er sagt, passt eigentlich für die Firmen auch, oder? Man muss mehr das Kooperative involvieren und am Schluss braucht es aber trotzdem einen oder eine Gruppe, die ein Zepter in der Hand hat und ein Schiff noch mit hersteuert. Und das ist bei Firmen genau dasselbe. Die Art und Weise, wie man zu dem Konsens kommt, die ist ein bisschen anders. Man muss mehr überzeugen, man muss mehr involvieren, aber am Schluss, am Ende des Tages, muss irgendjemand auch sagen, das ist die Richtung, wo wir hergehen und dort hersteuern.
Ich habe ein Schmunzeln, wo wir jetzt eigentlich angefangen mit dem Film, oder was heisst zum oben runterkommen? Sie haben gesagt, Grey's Anatomy oder Suits. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ist es etwas über Motoren, weil sie sind eine Motorenfanatikerin, gell? Sie haben gerne Motoren.
Ich habe sehr gerne Motoren, ja, in aller Art. Und ich habe ja mit meinem Partner zusammen wieder jemanden, der das auch teilt. Das ist natürlich, ist etwas,
was ganz anders ist. Die Faszination für Motoren?
Das war immer schon so. Es hat auch damit angefangen, dass mein erstes Wort nicht Mami oder Papi war, sondern Auto, zum baren Entsetzen von meinen Eltern natürlich, wo sehr auf Mami oder Papi gewartet haben. Dafür haben sie sich dann nicht gestritten. Oder weil es eine oder das andere zuerst war. Es war Auto. Und das ist weitergegangen, dass ich ein rotes Dreirad hatte, wo ich im zarten Kindesalter, da mag ich mich kaum noch erinnern, wirklich der absolute Schreck war und ziemlich jeden über den Haufen gefahren habe damit. Und so hat sich das weiterentwickelt bis hin. Ich habe zuerst Ingenieur studiert und ich habe das geliebt mit Motoren und Löten und so. Also das hat sich durchgezogen, haltet sich heute noch an.
Sie sind, glaube ich, lieber mit einer Pferdestärke unterwegs, gell, Sie? Sie reiten, oder? Wenn Sie dazukommen?
Wenn ich dazukomme. Weil meine Frau ist eine leidenschaftliche Reiterin und wir haben zusammen ein Ross. Und wenn ich dazukomme, was immer rar geworden ist in letzter Zeit, eigentlich ging ich einmal die Woche reiten.
Eigentlich? Das ist so ein grosses Wort. Wann sind Sie denn konkret zum letzten Mal reiten? Wann haben Sie Zeit gehabt?
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber morgen gar nicht wieder.
Sehr schön. Ich habe schnell drei Sätze für Sie, wo wir Sie vielleicht nachher noch ein bisschen besser kennenlernen. Drei Sätze, die ich Sie bitte, fertig zu machen für uns. Ludwig Wicki, Geld ist für mich...
Das ist eine ganz gute Frage. Etwas, was ich nie besonders geschätzt habe.
Ohne Musik wäre...
Mein Leben viel farbloser.
Mit 54 fühle ich mich
super fit.
Sonntagmorgen ist für mich
Zeit der Muse.
Und glücklich bin ich dann,
wenn die Umgebung glücklich ist.
Erfolg heisst für mich
zufrieden können aufstehen und genauso können schlafen gehen.
Wir haben ein bisschen von Musik schon am Anfang und ich glaube, es macht mehr Sinn, Musik zu hören, als darüber zu reden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir haben uns eine Minute Breitleinwandklang vorgenommen, heute an diesem Sonntagmorgen. Bitte schön.
Schleiß.
Kommen Sie drauf, Sita Matsum, was das war?
Sie haben es erwähnt, Herr der Ringe.
Ja, genau, Herr der Ringe. Ein unglaubliches, ein grossartiges Klangbild, das aufgeht. Das haben Sie dirigiert. Ludwig Wicki, das war hier im KKL. Mhm. Was können Sie sagen zu dieser Aufnahme? Das ist offenbar eine Live-Aufnahme. Man hat hier noch hinter den Applaus gehört. Mhm.
Das ist die ganze Herr der Ringe Symphonie. Howard Shore hat aus allen drei Filmen zusammen eine zweistündige Symphonie gemacht. Die sind 6 Sätze. Aus jedem Film 2 Sätze. So. Und wir haben das, er hat das lange aufgeführt auf der Welt und hat sich immer überlegt, er will es mal einen Ort aufnehmen. Und es ist eigentlich noch eine lustige Geschichte dahinter. Er wollte mit dem BBC in England aufnehmen. Und die haben mich als Dirigent gefragt. Und danach hat er am Howard mal gesagt, ja, wir können es in Luzern aufnehmen. Und danach hat sich das langsam umbewegt. Und am Schluss ist es dort in Luzern aufgenommen worden mit dem 24-7.
Mit Ihrem eigenen Orchester. ja. Grossartig. Also, da muss man sich auch mal gegen die BBC durchsetzen. Was mich verrückt macht, im Gespräch mit Ihnen zeigt sich manchmal, dass trotz diesen Aufnahmen, trotz dem, dass Sie eine klassische Ausbildung haben als Dirigent, dass Sie manchmal von der klassischen, ernsthaften Klassik belächelt werden und nicht ernst genommen werden. Woher kommt das?
Ich glaube, das kommt von dem, dass Filmmusik selber, also das hat natürlich zu tun mit der Filmmusik, weil ich glaube, vor vielen Jahren und noch heute hat Filmmusik unter der Komponistenwelt als U-Musik oder einfach billigere Musik gelten als Avantgarde. Mhm. Und so in der Anfangszeit, als ich Musik studiert habe, habe ich kaum jemandem getraut, zu sagen, dass ich gerne Filmmusik habe. Weil dort wäre man so quasi, ja, das wäre wie wenn man deutschen Schlager gerne hat. Mhm. In der klassischen Musikwelt, also ich sage jetzt nicht, ob ich es gerne habe oder nicht. Es gibt wahnsinnig schöne Songs. Ich habe immer schöne Songs geliebt. Yeah. Und ich habe selber Tanzmusik gemacht.
Sie haben Bass gespielt, gell?
Ich habe nicht E-Bass gespielt. Ja. Ja. Und ich finde, jede Musik hat ihre Berechtigung und jede Musik hat ihre Qualitäten. Es kommt immer davon ab, auf den Zweck und wie man sie einsetzt und wie gut dass sie geschrieben ist. Und für mich gibt es besser geschriebene Schlager als avantgardistische Stück. Und es gibt jeder Musik richtig gute und schlechte Musik. Aber es gibt nicht eine schlechte Musik richtig und eine gute Musik richtig. Und Filmmusik ist immer so ein bisschen eben in die untere Schublade gefallen worden. Und wenn man das als klassischer Musiker gemacht hat, dann ist man automatisch auch gerade in denen geschoben worden.
Kennen Sie das, Sita Matsum, dass Sie nachdem gerade mit Ihrem Fachgebiet ein bisschen belächelt werden?
Absolut. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich eigentlich 1 zu 1 übernehmen.
Wieso denn?
Weil bei mir sind es auch so Gebiete, wo nicht die klassische ökonomische Forschung ist. Oder? Ich mache so Sachen wie eben, ob das Generationenmanagement ist oder ein grosser Teil ist Wirtschaftskriminalität, wenn ich beispielsweise über Korruption oder Terrorismusfinanzierung forsche, wo wichtige Gebiete sind, aber nicht klassisch ökonomisch, wo man lange Datensätze hat, wo alles schon 100-mal beschrieben und beforscht worden ist. Es ist halt sehr menschlich, es ist sehr soft. Und da gibt es natürlich auch viele Kollegen, die irgendwie Risikomodelle erarbeiten und das Gefühl haben, ja, jetzt macht sie da wieder irgendetwas mit diesen jungen Menschen oder mit diesen Terroristen oder ein bisschen Korruption. Was soll das überhaupt? Es ist auch nicht so das Traditionelle, was man aus der Ökonomie kennt. Und alles, was man nicht so traditionell kennt, das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, die muss es auch noch geben, belächelnd.
Aber ich sage jetzt als Laie, das ist doch Trend, also top aktuell. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie machen Terrorismusforschung, Sie können etwas sagen zur Bekämpfung des IS in dieser Welt, sind Sie doch an vorderster Linie dabei?
Ja, und dann gibt es natürlich die klassischen, sagen wir mal, Kernökonomen, die sagen, das ist etwas für Politiker oder Juristen oder Militärler, aber wieso kommt jetzt eine Ökonomin da noch? Wieso muss jetzt eine Ökonomin da etwas dazu sagen? Und da hat es natürlich immer ökonomische Komponenten drinnen, also es ist irgendwo Geldflüsse, Mittel, die gekauft werden. Also es hat ganz klar wirtschaftliche Komponenten. Aber das ist eben nicht so das traditionelle Verständnis von Wirtschaft.
Also muss man manchmal den Kämpferwillen haben, sich durchzusetzen. Wie viele Kämpfer steckt denn in Ihnen drin?
Ich glaube, bei mir hat es nichts mit Kämpfer zu tun. Ich liebe es einfach und darum mache ich es. Und ich lasse mich nicht irritieren. Ich habe mich lange noch irritiert. Als ich jünger war, habe ich das eben unterdrückt, weil ich etabliert sein wollte. wichtig mitreden. Und irgendwann habe ich gefunden, nein, ich muss zurück zu meinen Wurzeln, zu meiner Liebe. Und da habe ich angefangen, viel Musik zu machen und bin auch dazu gestanden. Und ich habe mich eigentlich nie müssen durchsetzen, weil ich habe nachher herausgefunden, dass extrem viele Musiker das auch gerne haben. Und die sind, ich meine, das ist eine grosse Nachfrage und die spielen das wahnsinnig gerne.
Ja, natürlich. Also auch zum grossen Gefallen von vielen Leuten. Können Sie uns erklären, wie das funktioniert? Also, Sie haben zum Beispiel Herr der Ringe, das ist jetzt eine ganz populäre Filmtrilogie, die x-fach ausgezeichnet worden ist. Dann läuft der Film auf einer Leinwand. Das ist schon mal klar. Und dann sitzt Ihr Orchester davor. Und wie schaffen Sie das, dass die Posaunen und die Pauken im richtigen Moment kommen? Weil vorher haben Sie ja erklärt, Sie geben den Takt vor, oder? Da habe ich Pauken irgendwie das Gefühl, jetzt kommt irgendein Ork oder jetzt kommt der Hobbit und jetzt kann ich mal reinschlagen. Also wie... die sehen ja den Film nicht, oder? Wie haben Sie das im Griff? Das sind ja bis zu 200 Leute, wenn Sie noch einen Chor dabei haben, wo wie vorher, wie wir es gehört haben, muss dazu singen.
Also es ist eigentlich wie ein normales Konzert mit Chor und Orchester, das Oratorium. Ja. Eigentlich ist es angelegt von der Tönen und Struktur her wie ein grosses Oratorium oder eine wahnsinnig grosse Symphonie, die 2 Stunden geht. Und der Howard Shore war der, der entscheiden konnte, jetzt kommen Ork, jetzt nehme ich Pauken, die wirbelt, und dort kommen Ketten, die an das Klavier schlönt. Er hat wahnsinnig viele super Ideen gehabt, wie man die ganze Welt und die Atmosphäre können darstellen konnte, und hat das auf Noten geschrieben. Und wir kommen jetzt eigentlich die Noten über und müssen einfach schön diesen Noten folgen, mit dem Film zusammen.
Also, aber Sie müssen dann parallel eigentlich immer ein Auge auf die Noten haben und auf dem Film? Oder wie gibt es da irgendeinen Farbcode, dass Sie das sehen?
Ja, es gibt einen kleinen Code, aber der hilft mir ein bisschen durch den Film. Ich habe ja vor mir einen Bildschirm und dort läuft ein bearbeiteter Film, der für den Dirigent gemacht ist. Den habe ich geholfen machen, selber. Und dort kommen Striche, die sagen, jetzt fängt das Stück an. Und dann kommt ein Blitz, der immer sagt, da ist eins vom Takt, dass ich am richtigen Ort bin. Und dann kommt ein roter Strich, der wieder sagt, jetzt müsste das Stück fertig sein. Und so weiss ich immer, ob ich am richtigen Ort bin.
Unglaublich. Also jetzt verstand ich auch, warum dass Sie wirklich völlig durchgeschwitzt sind nach 2 Stunden Konzert, oder?
Ja, es ist schon noch... ich meine, wenn man grosses Chor und Orchester dirigiert selber, das ist schon extrem. Also es sind ja über 200 Leute auf der Bühne. Und man muss die Partitur... das ist 3 Stunden Musik. Das ist extrem viel. Das ist ein dickes Buch. Das muss man im Griff haben. Dann muss man Chor und Orchester anschauen und Einsätze geben und schauen, dass alle kommen und alle sehen, wo man ist. Und dann muss man immer noch auf den Film schauen, dass man sieht, ich bin genau mit dem Film. Das sind die 3 Ebenen und das gibt innerlich schon ein bisschen Spannungen. Und Spannungen geben ja Hits, darum schwitze ich.
Sie haben mir einmal gesagt, im Vorgespräch, seit Amazon, in der Finanzbranche 1,53 Meter gross sein, ist nicht immer toll.
Ja, man verschwindet ein bisschen. Ja, die meisten sind grösser.
Aber offensichtlich haben Sie sich durchgesetzt.
Ja, man muss dann halt selber mit Inhalt überzeugen. Aber es ist nicht so, dass ich per se natürlich mal rein... Und das geht mir gleich, ob ich jetzt durch einen Hauptbahnhof durch muss, an einer Grossveranstaltung bin oder irgendwo. Mit 1,53 Meter schaue ich eigentlich bei gewissen Gürtellinien her, bei den anderen ein bisschen weiter oben. Und Menschen haben so ein bisschen Tendenz, auf ihre Augenhöhe zu schauen. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn man dann halt unter der Augenhöhe ist. Das kann bis hin zu Verletzungen führen. Aber anyway, man muss natürlich, wenn man klein ist, und wir kennen das aus Forschungen, es gibt wirklich breit angelegte Forschungen, die eine Korrelation herstellen zwischen Körpergröße, Wahrnehmung und Erfolg. Und wenn halt jemand kommt, der 1,90 Meter gross ist, stattlich, und dann komme ich nebendran, der einfach einen halben Meter irgendwo weiter unten funktioniert, dann muss ich mit einer anderen Wahrnehmung überzeugen, nämlich eben über Inhalt, über Ausstrahlung, wie ich das Ganze bringe. Und ich kann nicht per se mal mit einer gewissen Körpergröße oder mit einer physischen Präsenz die Leute abholen. Das ist so ein gewisser Unterschied, der da ist. Das geht bis hin zu, oder wenn ich auf einem Stuhl sitze, würde ich jetzt anständig auf dem Stuhl sitzen, dann kommen meine Füße ja nicht am Boden runter.
Das stimmt, ja.
Das
genau.
Ist nicht nur sehr unangenehm für mich, das sieht auch leicht lapidar aus. Es ist immer so wie ein Kind, das auf dem Stuhl sitzt. Und durch das habe ich gelernt, ein bisschen salopp an mein Training hineinzuhängen, damit ich wenigstens mit den Füßen runter mag. Aber es sind natürlich alles so Sachen, die einem vom Bild her nicht das Image vermittelt, von, das ist unbedingt die Finanzerin, die man braucht, die alles im Griff hat. Das ist dann so wie das Kind, das am Lernen ist. das heisst über Inhalt, ja.
Sie haben über den Inhalt. Und ja. Gibt es so Schlüsselmomente, wo sie zum ersten Mal gemerkt haben, jetzt ist es einfach gesessen? Jetzt habe ich etwas platziert oder jetzt spielt meine Körpergröße spielt überhaupt keine Rolle?
Das gibt es schon, aber es kommt sehr oft nachher. Also es hat dann vor allem, als ich angefangen habe, so in der Öffentlichkeit zu referieren, so Sachen, wo dann das Feedback von den Leuten kam ist und gesagt hat, ah, das ist toll und super, wo mir dann langsam, weil ich bin so jemand, der sehr an sich selber zweifelt. Und ich stelle mich sehr in Frage. Und jedes Mal, habe ich es echt recht gemacht, habe ich es gut gemacht, hätte ich es noch besser können. Und dann nachher, wenn so ein schönes Feedback kommt, wo wirklich auch ja, einen wieder aufbaut, das gibt so ein gewisses Selbstbewusstsein im Sinne von, ich kann das doch. Und das heisst nicht, dass nicht zwischendurch auch wieder andere Momente gibt. Und ich denke, mein Gott, ich bin jetzt nicht einmal mehr 1,53 Meter gross, ich habe mich eher wie 93 Santi gefühlt. Das gibt es auch. Ich glaube, das gehört auch dazu, oder? Das gehört dazu. Bei Ihnen ist dann einfach irgendwo 1,60 Meter. Bei mir schrumpft dann das sehr weit runter. aber auch das, oder? Man geht dann dafür, wenn man schon so weit unten ist, dann weit runter, wenn es dann ganz schwer kommt. Aber letzten Endes, ja, das gehört dazu. Und das hält sich so in Balance. Und wie jeder, man hat mal Phasen, wo man sich ein bisschen stärker fühlt. Und dann hat man Phasen, die habe ich auch, wo ich wieder mehr zweifle und denke, mein Gott, oder? Jetzt setzt dann auch schon die Altersschrumpfung ein. Also das hilft auch nicht. Es wird immer ein bisschen tiefer.
Ist das ein Grund, warum das Sie besonders weit oben aus haben wollen, zum Beispiel mit Fliegen? Sie haben noch vor der Matur haben Sie ein Flugprüfung gemacht.
Ja, nein, eigentlich nicht. Da bin ich viel zu jung, um an so Sachen zu denken. Also ich war Teenager und ich habe einfach, wir haben so gehört, ich habe Freude an Motoren und ich fliege gern. Ich wollte das eigentlich gar nie machen, muss man dazu sagen. Meine Mutter hat in ihren jungen Jahren ein Flugprüfung machen und ich habe sie immer gecancelt. Damals ist das nicht gegangen. Das ist so eine Frau und Flugprüfung, das ist nicht drin gelegen. Und dann hat sie mich mal mitgenommen ins Bierfeld an einem schönen Sommernachmittag und die haben gerade so, man nennt das Wölteln. Das ist immer so ein bisschen starten, wieder landen. Und irgendwie hat mich das dort völlig gepackt. Ich dachte, das ist eine glatte Sache, das gefällt mir. Ich habe mich informiert und habe dann gemerkt, ja, ein Jahr später ich könnte anfangen mit dieser Ausbildung. Und dann ist das Drama natürlich wieder losgegangen mit dem 1,53 Meter. Was die anderen in der fliegerischen Vorschulung gemacht haben, hat die fliegerische Vorschulung gesagt, unter einem 1,60 Meter oder 1,64 Meter, oder was es ist, keine Chance. Ergo musste ich es dann auf dem privaten Weg machen, weil ich auch dort wieder zu klein war. Und ja, hat das auf dem privaten
Aber Weg Sie haben gemacht. Sich durchgesetzt. Also, wenn jetzt Rudi wirklich sagt, nein, bei mir ist nicht Kämpfer, das stimmt so mir nicht, ich habe einfach Freude daran. Ich bin dann aber, spüre ich so ein bisschen so einen Biss, den Sie haben.
Ja, das ist es so. Also, ich funktioniere schon ein bisschen, oder? Wenn man mir eins irgendwo ein Schienbein tritt, dann bin ich zuerst einmal zurück ins Schneckenhaus, Auto, weh, riesige Pflaster drauf. Und warum jetzt überhaupt? Und dann komme ich aber aus meinem Schneckenhaus wieder raus und sage, okay, das Pflaster ist drauf und jetzt hast du recht. Also, das ist so ein bisschen der Stehauf-Effekt, der sagt, oder eben, ihr mögt das vielleicht lächerlich finden oder zweitrangig, aber es ist wichtig und jetzt zeige ich euch, ist recht, dass es wichtig ist.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre Wurzeln sprechen. Sie ist persönlich auf SRF 1 mit Ludwig Wiggi, Musiker, Dirigent und Sita Matsumder, Wirtschaftsprofessorin und Finanzspezialistin. Sie sind mit 5 Geschwistern, also zu 5. aufgewachsen auf einem Bauernhof im Entlebuch. Das stelle ich mir wahnsinnig malerisch vor. Sie haben aber, ich glaube, erst so mit 7 sind Sie dort ausgerastet. Sie haben vor in der Agglomeration von Luzern gewohnt. Wie war das, der Wechsel aufs Land raus, als doch noch kleiner Bub?
Ja, das war krass. Also, heute ist es Agglomeration, aber da ist es noch ein Dorf außerhalb von Luzern. Es ist Hellbühl, bei Neuenkirch. Und dort habe ich 2 Minuten vom Schulhaus weg gewohnt. Also, ich konnte nur überrennen. Und da war ich gerade in der Schule. Gewesen. Und dann nachher haben wir eben dort, das ist eingangs Händlebuch, und wir mussten aber von Hause für die Schule müssen. Das heisst, ich habe einfach von einem Tag auf den anderen ist mein Schulweg von 2 Minuten auf 1 Stunde gewachsen. Und wir hatten kein Velo, nichts, wir mussten laufen. Und, aber es war malerisch, weil es eine wahnsinnig schöne Gegend war, den Emmen entlang, durch Wälder durch. Und das ist der schöne Aspekt. Aber es war extrem hart, der Wechsel vom Dorfbub plötzlich so neben draussen.
Zum Bauernbub?
Zum Bauernbub, ja.
Was war das Härteste oder das Schwierigste daran? Der Wechsel? Ein Weg von den Freunden, die Sie schon hatten? Oder wirklich so das...
Das Härteste war sicher, dass wenn man so... Heutzutage würde man ja über Facebook und so total in Kontakt bleiben. Da hat man nicht mal ein Nadel, kein Velo, nichts gehabt. Das heisst, man hat alle Freunde, die man hatte, bis 7 verloren. Ist an einen neuen Ort hergekommen, man hat keinen Menschen gekannt. Und ich habe den Kontakt komplett verloren. Ich kenne keinen Menschen mehr aus der Zeit vor Sydney von der, weil man hat auch keine Möglichkeit gehabt, sich zu besuchen. Das war eine weite Reise gewesen. Und Briefe schreiben in diesem Alter ist...
Ja, ist noch ein bisschen früher.
Also es hätte es vielleicht schon gegeben, aber so, die Kontakte sind nicht bloß. Also alle Freunde verlieren. Ich glaube, das ist der härteste Punkt daran.
Und dafür ist die Familie dann wichtiger geworden. Also sie haben, glaube ich, in der Familie bereits gemusiget, wie man würde sagen. Also es ist viel gesungen worden.
Ja, also das ist in der ganzen Verwandtschaft das ist aber eine Volksmusikverwandtschaft. Also am Sonntagnachmittag hat man Ländlermusik gemacht oder wir haben Tanzmusik und wir haben gesungen mit der Mutter zusammen Volkslieder und also Musik gemacht ist also so neben das ist natürlich das eine gute Ablenkung, aber ich glaube die liebste Beschäftigung ist im Wald rumrennen und Tier beobachten und Vögel schiessen.
Wissen Sie was? Jetzt haben wir gerade von Herr der Ringe gehabt. Der Hobbit, Sie kommen von Wibitz, ein kleiner Hobbit im Auenland. Vor allem die den Film gesehen haben. Oder? So, das klingt wahnsinnig malerisch. So
ja. Also es hat Parallelen, aber ich habe noch nie... Ja, sicher. Wir haben, im Wald haben wir unsere Bäume gehabt, wo wir mit Miesch unsere Landschaften gebaut haben und ganze soll ich sagen, Völker und so mit denen gelebt haben. Und so vom Schulweg sind wir wieder spielen an diesem Baumstrumpf und dann sind wir wieder weiter in die Schule gerannt. Wir hatten unsere Welt gehabt, eigentlich im Wald draussen. Das ist so die Hobbit-Welt und Wälder und diese Sachen haben eigentlich eine Parallele.
Was haben Sie für Erinnerungen? Haben Sie auch so einen Nachbezug? Sie sind zwar auch in Anführungszeichen auf dem Land aufgewachsen, aber schon nicht so ländlich, habe ich das Gefühl.
Nein, so ländlich ist es nicht gewesen, aber es ist, ich mag mich erinnern, das Einfamilienhaus, wo wir aufgewachsen sind, das war so eine Siedlung und da hat es rundherum noch relativ viele Felder gehabt und dann ist dann auch absehbar der Wald gekommen. Dort hat es natürlich zwischendurch irgendwo ein Moor gehabt, wo wir uns irgendwie drinnen gesuhlt haben als Kind, zum Entsetzen von den Müttern und dann nachher so durch den Teppich wieder reingelatscht sind im Haus. Das haben wir auch gemacht und durch die Maisfelder durch, zum Entsetzen von den Bauern dann wiederum oder irgendwo Löcher graben und Höhlen gebaut. Wir haben Höhlen gebaut, wo wir dann irgendwie abgestützt haben mit dem Heizholz von den Eltern und. Also, das haben wir schon auch gemacht, aber natürlich nicht ganz in dem Umfang wie jetzt da.
Was bin ich auffällt, Ihr Name ist indisch, indischer Herkunft, seit damals unter. Ihr Vater war Ingenieur, ist in die Schweiz gekommen. Ja. Aus diesem Grund, wie fest haben Sie Bezug gefunden zu dieser Hälfte von Ihren Wurzeln quasi zu Indien?
Es ist da. Also es ist etwas, wo ich natürlich als Kind immer gemerkt habe, wir sind irgendwie viel gereist, muss ich sagen. Also ich war viel in Indien und wir sind auch viel sonst um die Welt herumgereist. Ich habe viele Kulturen gesehen und habe das natürlich alles mit auf den Weg bekommen. Aber so als Kind merkt man, ja, da hat es andere Kulturen rum, die sind irgendwo auch im Blut, die sind zuhause unter dem Dach, vom Essen bis hin zu der Sprache etc. Aber man weiß nicht so genau, wie damit umgehen. Und irgendwo, ich weiß, also im Verlauf vom Teenageralter habe ich dann irgendwann mal realisiert, ja, da hat es so unterschiedliche Sachen. Also man muss dazu sagen, meine Mutter ist noch halb Französin, halb Schweizerin. Also da hat es irgendwo ein bisschen von klein Napoleon über in der Verhandlung innen der ruhige Asiat, wo ja die Westlichen immer so ein bisschen beissen dran, wo man nicht so genau weiß, was er denkt oder sieht. Und es hat genauso auch einen Teil von den USA, wo man sehr viel gewesen mitbekommen hat. Das ist dann eben so ein bisschen auf die Bühne stehen und das Referat halten. Und die Komponenten sind da gewesen, aber ich wusste nicht, wie auseinanderdividieren. Und das ist dann eigentlich erst im Verlauf so vom jungen Erwachsenensein, wenn ich gemerkt habe, aha, da hat es mehrere Sachen und ich kann die aber auch gezielt einsetzen. Eben, gehen wir in Verhandlung, dann bin ich der Asiat, stehe ich auf der Bühne, dann bin ich mehr der Amerikaner und wenn es eben umsteht, dann ist es so ein bisschen der kleine Napoleon, der rauskommt. Oder?
Okay.
Das und Sicherheitsdenken ist sicherlich der Schweizer. Ja. Das ist der Schweizer Anteil, der so ein bisschen das Sicherheitsempfinden hat.
Ist denn klar gewesen, dass Sie in Richtung von den Ingenieurwissenschaften würden gehen würden, oder wäre etwas anderes auch möglich gewesen? Oder ist das...
Also es wäre von meinem Umfeld her, ich bin zu nichts irgendwie gedrängt worden. Es wäre alles möglich gewesen, aber ich habe ja eben gerne Motoren und alles gehabt. Und von dem her gesehen hat sich das natürlich schon irgendwo auf dem Weg so ein bisschen abzeichnet, wäre noch gut. Das hat mich sehr fasziniert und hat auch Sinn gemacht, dort so ein Ingenieurstudium aufzunehmen.
Wenn wir jetzt beim Ludwig Wiggi hören, ländliches Aufwachsen, die kleinen Länder, die sie gebaut haben unter den Wurzeln auf dem Schulweg, und ich jetzt höre, Sie sind auf der ganzen Welt unterwegs als Dirigent. Ist Ihnen klar gewesen, dass Sie den Gump wieder aus dem Entlebuch schaffen? Also was wäre denn Ihrem Vater am liebsten gewesen, was aus Ihnen hätte sollen werden?
Das weiß ich nicht mehr.
Also das haben wir nie gefragt. Ja. Aber also er hat sicher wollen, dass ich aus der Schule gar nicht gerade etwas lerne, wo ich Geld verdiene und nicht Musik studiere. Mhm. Und also ja, für ihn war das eine Welt, die nichts mit Künstlern und so Sachen am Hut hatte. Ich war auch in dieser Zeit im Dorf und in der ganzen Verwandtschaft der Einzige, der so einen Weg wollte machen. Und das hat er sicher nicht verstanden, dass ich etwas mache, wo also die Frage war immer, ja, und was schaffst du denn noch? Das ist also es ist eine Handwerkerfamilie und ich glaube, er hat sogar Freude gehabt, wenn ich den Bauernhof übernommen habe.
Ist denn dann an einen von diesen fünf Geschwistern weitergegangen?
Nein, der ist verkauft worden und ja. Der gehört nicht mehr raus.
Sehen Sie das jetzt zum Beispiel bei Ihren Studierenden, dass da vielleicht noch mehr Eltern rum sind, die eigentlich würden sagen, oder zum Beispiel bei einem Orchestermusiker, ja, eigentlich hätte mein Vater oder meine Mutter, es wäre lieber gewesen, wenn ich halt ein normales, in Anführungszeichen, Studium, ein KV gemacht hätte, oder JUS oder Medizin studiert hätte. Also müssen Sie Ihre jungen Musiker manchmal auch, sehen Sie sich selber in Ihren jungen Musikern?
Nein, ich glaube, die Welt hat sich so verändert. Als ich angefangen habe, im Konservatorium, aber das war eine wahnsinnig schöne, idyllische Insel-Wolkenwelt.
Sicher?
Ja, also wir waren sehr kleine Klassen. Und zu dieser Zeit sind nur wirklich, ich glaube, es waren noch mehr Spezies, wo Exoten, Verrückte zusammengekommen sind, die wollten Musiker werden, wo ja niemand verstanden hat, was man überhaupt so will im Leben. Und heutzutage treffe ich immer mehr an Leute an, die vielleicht sehr gut Handwerk haben, die üben und so und fleissig sind. Und nachher, ich höre den Satz immer wieder, wo es heisst, ja, ich muss überlegen, soll ich Medizin studieren oder Musik? Ja, ich kann ja mal Musik und wenn es dann nicht geht, kann ich auch Medizin studieren oder irgendetwas. So, und das ist eine andere Denkart. Für einen echten Künstler gibt es nicht, könnte ich Musik studieren oder Medizin. Es gibt nur, ich will nur Musik machen. Gleich, ob ich zu essen habe oder nicht. Ich will einfach Musik, das ist meine Richtung. Und das war der Entscheid auch bei mir. Ich habe mir nie überlegt, darum ist die Frage vom Geld so schwierig. Ich habe mir nie überlegt, wie verdiene ich Geld. Weil ich habe sicher, fast bis ich 40 war, nie einen 100%igen Job oder etwas, wo ein 100%iges Einkommen hatte. Ich habe immer studiert und das und Kammermusik gemacht, wo man kein Geld bekommen hat. Und ich mache noch heute immer wieder Projekte, wo ich kein Geld bekomme. Weil mir geht es mehr darum, eine Idee und eine Leidenschaft umzusetzen. Und dass wir dann zu essen haben und wo ich zahlen kann, das ergibt sich dann irgendwie. Manchmal mit Stress, manchmal mit weniger Stress. Aber wichtig ist, dass ich meine Leidenschaften anleben kann. Und das war auch der Entscheid, Musiker zu werden. Und nicht, wenn man so auf der Schwelle ist, wenn man muss entscheiden, was könnte ich studieren. Ich könnte Musik studieren. Das ist schon mal ein falscher Entscheid. Ja.
Also ich bin so klar, Sie haben mit 14 schon Schallplatten gelost, Martin Böttcher, Winnetou-Melodie und die mit eigener Hand umgeschrieben. Also die Leidenschaft oder könnte man auch sagen Besessenheit, je nachdem, ist so gross, dass Sie nur die eine Option hatten.
Ja, also ich würde sagen, es ist Besessenheit, weil oder Leidenschaft ja. ist für mich
ein bisschen schöner, oder?
Ja. Ja, es hat ja auch mit Leiden zu tun und Besessenheit auch, oder? Mhm. Weil ich das immer unterscheide, weil viele Leute haben immer gesagt, oh, bist du ehrgeizig, dass du so viel magst lernen. Und das hat gar nichts mit Ehrgeiz zu tun, weil Ehrgeiz sind die vorne stehen und wo es wichtig ist, dass man sieht, was sie möchten. Und eigentlich, wo es nur vor allem um das geht. Und Leidenschaft und Besessenheit ist wie ein Trieb. Und ich habe einen extremen Trieb. Und ich mache es eigentlich nie, um da vorne zu stehen, weil ich bin eigentlich eher scheu, was man mir nie glaubt. Und ich habe gelernt, auftreten auf einer Bühne und ich fühle mich sehr wohl auf der Bühne, aber ganz früh war ich extrem nervös. Mhm. Und ich habe eigentlich Angst vor vielen Leuten. und es sind immer viele Leute rum. Aber das ist auch etwas, wo man sich kann reinleben kann. Und durch Musik kann man das alles vergessen. Also, ob jetzt da 10'000 Leute sitzen, also das nimmt man nicht mal mehr wahr, wenn man genug in die Musik eintaucht. Und so kann man auch Nervosität in den Griff bekommen. Aber
Jetzt bin ich abgewichen.
Ja, wunderbar, wir folgen Ihnen. Eben, wir sind bei der Leidenschaft und bei dem einen Weg, wo klar ist, also, dass sich ein Nächter, in Anführungszeichen, Musiker gar nicht fragt, was mache ich, ob ich soll ich Medizin oder Musik studieren, ist klar, der Weg, der schon ich. Wie sehen Sie die Leidenschaft, die besessen? Gibt es das auch in Ihrem Metier, bei den Wirtschaftsleuten?
Ja, das gibt es auch. Und das, was du angesprochen hast, ist sehr ähnlich. Oder? Vielfach hat man das Gefühl, Leute, die viel machen, die umtriebig sind, die machen das nur eben für die Ehre, für das Ehrgeizige. Und das ist nicht notwendigerweise das Gleiche. Also das Ehrgeizige und viel machen, das wird wirklich mit Leidenschaft zu tun. Und entsprechend gibt es das natürlich immer ab und zu. Ich glaube, in allen Disziplinen ist immer die Frage, fühlt sich jemand berufen zu etwas? Ja. Macht man das aus Überzeugung? Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel die Forschung anschaue. In der Forschung geht man vielfach nicht wegen der hohen Reputation oder wegen massiven Einkommen und, sondern man geht, weil man auch etwas schaffen will, weil man Informationen, Wissen generieren will. Im Wissen, dass jetzt zum Beispiel gerade in meinem Segment, Banking, könnten wir es einfacher haben, wenn wir jetzt in die Privatwirtschaft gehen würden. Das ist eigentlich auch etwas, was mich immer fasziniert hat, an der Forschung und am akademischen Leben. Man ist dort wirklich aus einer anderen Überzeugung.
Sie sind, ich habe ganz am Anfang der Sendung gesagt, Sie sind Verwaltungsrätin in einer von den ältesten Privatbanken der Welt. Die ist nicht in der Schweiz, die gibt es, glaube ich, etwa 400 Jahre. Kutz ist das, eine Privatbank in London. Wie kommt man als Schweizerin im Verwaltungsrat von einem so einem unglaublich traditionsreichen Unternehmen?
Also ich bin ja, kurz muss ich schnell ausholen, teilt sich in einen britischen Teil und in einen international Teil. Und der international Teil, der ist da in der Schweiz
ansässig. Okay.
Hat aber in Singapur, Hongkong und weiteren Plätzen hat sie Ableger. Wie kommt man jetzt her? Ich habe mal eine E-Mail bekommen von einer Headhunterin, die habe ich vorher nicht gekannt. Sie würde mich gerne kontaktieren und ich weiss nicht, ich habe mehr schlecht als recht während dem Rennen durch den Hauptbahnhof mit dem 53 notabene, also eben mit dem Kämpfen dabei, habe ich deren zurückgeläutet und gefragt, ja, was sie denn von mir Welli. Und dann sagt sie aber, ja, sie hat mich da für ein Mandat von einer Bank auf die Longlist da, von der Auswahl von diesen Kandidaten. Und die Bank hat mich jetzt auf die kurze Liste da von Leuten, die sie kennenlernen will, ob ich offen sei. Und ich dachte, die macht einen Scherz mit mir und habe mal so, ja, und was denn überhaupt und welche Bank und wie. Und dann sagt sie mir den Namen. Und dann habe ich etwa gleich reagiert und gesagt, was, wie, wo. Also ich so, oder? Passe überhaupt nicht drin rein. Und die Bank doch ganz anders, sehr eben traditionell und. Dann sagt sie, nein, alles tipptopp, ich bin vorbeigegangen. Und das ist so eine, die wirklich einfach auch sagt, genau solche Leute braucht das Bankwesen, die eben ein bisschen anders sind, die ein bisschen andere Auffassungen haben, die ein bisschen neuen Wind reinbringen. Und dann ist einfach Selektionsverfahren durchgegangen, das am Schluss dazu geführt hat, dass sie mich genommen haben. Ich muss aber auch sagen, ich habe mit den Briten sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben das andersartig von Anfang an geliebt, die haben das gerne gehabt.
Was heisst andersartig?
Ja, jemand, der eine Meinung hat, der halt vielleicht auch nicht so drin hineinpasst, ein bisschen kürzer ist, ein bisschen quirliger ist, ein bisschen ja, nicht so traditionell denkt, einbringt. Und ich habe das sehr positiv wahrgenommen. Also, obwohl das sehr traditionell daherkommt und auch ist in vielerlei Hinsicht, von der Werb vor allem, aber sehr offen gegenüber andersartig. Und es hat ganz eine herzige Szene gegeben, wo unser Verwaltungsratspräsident, wo ich ihn gefragt habe, eben, wieso ich? Ihr habt so eine lange Liste von Kandidaten und viele hätten doch eigentlich viel besser gepasst. Wieso ich? Ich bin eine Frau, also wir sind auch die ersten Frauen gewesen, die dann dort im Verwaltungsrat gekommen sind. Eben, ich bin ein bisschen anders von meiner Art. Man kennt mich als jemand, der Rückgrat und Meinung hat. Und dann sagt er zu mir so, genau deshalb. Wir haben Königin Elisabeth, wir haben Margaret Thatcher gehabt und. Wir sind uns das gewohnt, wir schätzen das.
Sehr schön.
Das ist für mich eine schlüssige Antwort.
Ja, das finde ich auch sagen. Sie haben es gemerkt, für uns alle. Aber es ist schon ein Klischee, wenn man, oder nicht gleich, wenn man sagt, dass der Bereich, wo sie tätig sind, halt sehr oft immer noch eine Männerdomäne ist. Also, wie schwierig hat man es als Frau, gerade in diesem Bereich?
Das ist schon so, und vor allem, wenn wir jetzt auf die Verwaltungsratsstufen gehen und Geschäftsleitung, es ist eine sehr starke Männerdomäne. Es bricht da und dort langsam auf. Aber es ist dann schon so, oder? Es gibt, Frau sein ist eins, aber es gibt dann eben die Kategorie Frau wie ich, die halt nicht ganz so legitimiert daherkommt, die nicht immer nur sagt, ich mache das wunderbar und natürlich gern und ich sage jetzt auch noch Ja zu allem, sondern wo halt eben, man sagt ganz scherzhaft in der Branche, oder? Wenn man solche Frauen reinnehmen, dann werden die Sitzungen immer viel länger und das wollen wir eigentlich nicht, weil die fragen hundertmal nachher. Und das ist halt schon so. Der Typus Frau ist nicht überall gern gesehen. Der Typus Mensch per se, egal ob Mann oder Frau, ist halt einfach schwieriger. Und das braucht manchmal ein bisschen mehr Durchhaltevermögen oder Ausdauer, ein bisschen mehr Geduld, die ich überhaupt nicht habe, bis es dann auch wirklich funktioniert.
Also Sie haben irgendwie das gewisse Etwas, das heisst, ich lehre jetzt mal Sie fragen nach, wenn Ihnen etwas nicht klar ist. Mhm. Das ist etwas, was man vielleicht viel zu wenig gemacht hat, gerade in der Finanzbranche in den letzten Jahren oder Jahrzehnten.
Ja, so unterschiedliche Fragen. Oder? Ich bin ein grosser Fan davon, dass unterschiedliche Denkweisen zusammenkommen und eben so Fragen stellen, weil dann wird man eben wirklich aufmerksam auf mögliche Risiken, auf gute, auf schlechte Komponenten von einer Entscheidung. Und wir wissen, und auch das wiederum ist in der Forschung belegt, wenn man unterschiedliche Leute zusammenbringt und die reden wirklich miteinander und diskutieren, dann hat man einfach die besseren Entscheidungen am Schluss. Und ich glaube, das muss man wieder viel mehr machen. Aber das kommt wieder ins Gleiche, wie wir vorhin gesagt haben. Wir müssen die Offenheit haben, anders zuzulassen, anders zuzuhören und auch zu akzeptieren, uns zu überzeugen lassen und nicht einfach per se mal, wir haben eh recht und wir sind eh auf einem guten Kurs, wieso soll man dann noch etwas anderes zulassen?
Wenn ich so verschiedene Disziplinen höre, die zusammenkommen sollen, die man gut orchestriert, damit der Wohlklang entsteht, dann schaue ich wieder der Leute in die Wiki an. Also wir sind vorhin schon beim Geld gewesen, wo sie sagen, sie haben ganz lang einfach nicht gewusst, manchmal längt es, oder ich mache heute noch Projekte, wo ich gratis mache. Jetzt haben sie je nachdem ein Projekt, wo sie Orchesterleute anstellen. Also sie haben offenbar auch einen grösseren Finanzdruck, wo sie einfach die Löhne, die müssen bezahlt sein. Wie haben Sie gelernt, wirtschaften, also als absoluter Vollblutmusiker, wie wir Sie jetzt erleben in dieser Stunde?
Ich habe es noch immer nicht gelernt. Aber beim 21st Century Orchestra sind wir ja zwei Partner, Pirmin Zengeli und ich. Und er hat das...
Also Sie haben einen Mann für die Zahlen quasi.
Ja, genau. Ja. Und daheim schaut meine Frau auch ein bisschen. Nein, wir machen es zusammen, aber... Ich muss sagen, das wird mich auch bis zum Ende von meinem Leben begleiten, dass ich sehr wenig ans Geld denke. Und dass das einfach muss sein. Darum habe ich am Anfang gesagt, Geld ist für mich etwas Unangenehmes, etwas, was ich nicht schätze. Und klar, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, hat man mehr Freiheiten, um sagen wir, künstlerisch etwas zu machen, was man gerne will. Aber ich glaube, gleich nicht, denke ich, dass ich reich werden oder irgendetwas, sondern einfach können leben ohne müssen Job oder Sachen zu machen, die ich nur wegen Geld mache, sondern vor allem die Sachen machen, die ich im Kopf habe und will umsetzen.
Nehmen Sie uns noch ein bisschen mit, beide in den letzten Minuten in Zukunft. Wo führt Sie es an im nächsten Jahr? Was sind so die neuen Orchesterprojekte?
Also... Mit dem 21st gibt es natürlich wieder ein paar Weltpremieren quasi. Also wir werden Titanic zum ersten Mal aufführen in Luzern.
Und das heisst, der Film wird gezeigt und Sie spielen live die Filmmusik dazu.
Ja, genau.
Das ist grossartig.
Und es sind ein paar Sachen im Plan. Also Ratatouille wird kommen, das ist ein wahnsinnig schöner Trickfilm.
Ratatouille mit die Ratte, die kocht in Paris.
Ja, genau,
und das machen Sie ja live mit Musik dazu.
Ja, ja.
Super.
Ja.
Und da finden Sie auch verstrahlen.
Freue mich schon.
Gut, also jemand kommt sicher schauen. Super. Schön. Wie sieht es bei Ihnen aus? Also Sie haben ja ganz harte, grosse, ernsthafte Sachen, die Sie vorstellen. Sie haben Terrorismus angesprochen, der IS, der uns alle bewegt im Moment. Mhm. Wo führt Sie das an? Respektive, also jetzt ein bisschen grösser gefasst, wir wollen nicht, dass Sie uns jetzt noch Terrorismus-Fachgespräche liefern, aber wo führen Sie die nächsten Monate oder Projekte an?
Es ist ein Fortführen von Projekten. Ich habe in den letzten rund zwei Jahren sind ziemlich viele neue Sachen gekommen, auch bei der Forschung, eben bei dem Mandat, wo ich jetzt wirklich weiterführe, vertiefen kann. Und natürlich kommt es immer darauf an, was ist Tagesgeschehen, eben was passiert mit der Wirtschaftskriminalität, mit Terrorismus, mit den Korruptionsfällen. Und das werde ich sicherlich weiter begleiten. Und das ist bei mir immer so, ich plane eigentlich nicht wahnsinnig. Das kommt auf dem Weg und im Leben plötzlich wird irgendwo geht die Türen auf, es wird ein Projekt an einem hergetragen, das ich spannend finde und dann greife ich das auf. Aber ich kann überhaupt nicht irgendwie planen, dass ich sage, im nächsten Jahr will ich jetzt unbedingt das oder das oder jenes machen. Das kommt, wenn man so mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kommen die Sachen wie auf einem zu. Ja.
Mit offenen Augen durch die Welt geht, das nehmen wir mit. Und mit offenen Ohren auch, das kommt von Ludwig Wiggi. Merci vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, zu uns in die Sendung zu kommen. Danke vielmals und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Merci. Danke.
Jawohl, eine kurzweilige Stunde war das. Sie haben unsere Talksendung persönlich gehört, direkt aus dem Art Deco Hotel Montana zu Luzern. Gäste von Christian Zeugin sind Sita Mazumder, Ökonomin, und Ludwig Wicki, Musiker. Technik, Lucrezia Ehrensberger und Hedi Massoudi. Heute in der Woche unterhalten sich dann Gastgeberin Katharina Kilchenmann mit ihren Gästen, Tanja Espinosa Haller, Stadtratspräsidentin und Schulinspektorin, und Jonas Lüscher, Schriftsteller und Doktorand von der Philosophie. Die Runde die trifft sich dann im Konzerttheater Bern. Sie können entweder live dort vor Ort dabei sein in Bern oder hören Sie am Radio. Das persönlich und jeden Sonntagmorgen am 10 Uhr live oder zu oben am 10 Uhr in der Wiederholung auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.